Luise Schottroff, 1934 in Berlin geboren, ist als Theologin vor allem aus zwei Gründen von besonderer Relevanz. Zunächst aufgrund ihrer Pionierrolle als Frau in der christlich-akademischen Theologie, also in einem Metier, welches vor allem zur damaligen Zeit stark männerdominiert war. Zum Zweiten aufgrund ihrer Zugänge zu den biblischen Texten und der christlichen Botschaft, welche neue Perspektiven auf eben jene ermöglichten. Zu nennen sind hier vor allem ihr sozialgeschichtlicher Zugang zu den Schriften des Neuen Testaments, ihre feministisch-theologische Perspektive auf den christlichen Glauben sowie ihr Fokus auf den jüdisch-christlichen Dialog. Besondere Bedeutung für Kassel hat Luise Schottroff dadurch gewonnen, dass sie 1986 Professorin für Neues Testament in Kassel wurde und Kassel nicht zuletzt dank Schottroff in dieser Zeit für die feministische Theologie und die christliche Frauenbewegung eine wichtige Basis wurde. Am 8.2.2015 verstarb Luise Schottroff in Kassel. Im Folgenden werde ich ihren Text »Gott und das Leiden – Solidarität statt Ideologie« vorlesen. Dieser Text ist abgedruckt in dem Buch »Die kostbare Liebe zum Leben – Biblische Inspirationen« aus dem Jahr 1991. Ein Buch, das Luise Schottroff gemeinsam mit ihrem Mann Willi Schottroff, einem Alttestamentler, verfasst hat. Gott und das Leiden, Solidarität statt Ideologie. Erstens, Jesu-Solidarität. Im Matthäusevangelium wird zweimal eine Szene beschrieben, in der alle Krankheilungen Jesu wie in einem Prisma gebündelt erscheinen. Jesus geht auf einen Berg und setzt sich auf die Erde. Er ist der König des Volkes Gottes, der Berg ist sein Thron. Er ist ein sanftmütiger König, ein Helfer der Kranken und König der Kinder. Er unterjocht Menschen nicht wie andere Könige, sondern richtet sie auf, wenn sie gebeugt sind. Ich lese einen Text, der Jesus so als König der Kinder und Helfer der Kranken beschreibt. Matthäus 15, 29 bis 31. Und er kam an den See Galiläas und stieg auf den Berg und setzte sich dort nieder. Und große Volksmengen kamen zu ihm. Sie hatten Leidende bei sich, Lahme, Blinde, Verletzte, Verstummte und viele andere. Und sie warfen sie ihm vor seine Füße und er heilte sie. Da staunten die Volksmengen, als sie sahen, dass Verstummte reden, Verletzte gesund werden, Gelähmte umherlaufen und Blinde sehen. Und sie lobten den Gott Israels. Die Gesundheit, die Jesus gibt, wird oft in der neuzeitlichen, westlichen Tradition im Sinne unseres Gesundheitskultes missverstanden. Gesund sein heißt nach dieser Vorstellung stark, jung, durchsetzungsfähig sein, möglichst gut aussehen, am besten so knackig wie in der Bildersprache der Werbung. Diese Vorstellung von Gesundheit macht Leidende und Alte zu Menschen zweiter Klasse. Man geht ihnen als Gesunde aus dem Weg. Krank sein heißt minderwertig sein. Alt sein heißt minderwertig sein, anders sein. Normalerweise sind Menschen nach dieser Ideologie gesund. Diese lebensfeindliche Vorstellung von Gesundheit zerstört unsere Wahrnehmung der Krankenheilung Jesu. Jesu Heilungen, so erzählen die Evangelien immer wieder, verwandeln gebeugte Menschen, denen es schlecht geht und die sich schlecht fühlen, in Menschen, die Gott loben können. Gott loben kann ich nur, wenn ich mich in meiner Haut wohlfühle. Gottes Lob kommt Menschen von den Lippen, die glücklich sind. Der sanftmütige König Jesu sitzt auf der Erde auf einem Berg am See Genezareth. Er ist umgeben von Kranken und Leidenden, die von seiner Nähe und Zuwendung stark gemacht werden. Ihr Leben als etwas Gutes empfinden, merken, dass sie glücklich sein können, dass sie nicht allein gelassen werden, dass sie Teil eines Volkes sind, das gemeinsam um den Thron des Königs tanzt und Gott lobt. Es ist ein eindringliches Bild. Kranke und Gesunde loben gemeinsam Gott vor dem Thron Jesu, des Königs der Kinder und Helfers der Kranken. Das Gotteslob feiern jüdische Menschen am Sabbat. Am Sabbat soll die gebeugte Frau, die Jesus nach Lukas 13 in der Synagoge heilt, Gott loben können. Wir Protestanten tun uns schwer mit dem Gotteslob. Manchmal begreife ich an mir selbst, was es heißt, Gott loben zu können. Ich bin 57 Jahre und ich bin eine Frau. Ich merke, dass ich älter werde. Aber ich erlebe oft mein Leben als überschäumend und reich. Ich sehe und rieche immer deutlicher als in jungen Jahren, was Gott gemeint hat, als er die Bäume geschaffen hat. Ich erlebe die Gemeinschaft mit Menschen, die ich schon seit meiner Jugend kenne, als einen kostbaren Schatz. Wie können wir uns glücklich machen? Die Gesundheitsideologie sagt, dass Frauen jung und gesund zu sein haben, sonst sind sie keine Frauen mehr. Ich platze fast vor Glück, wenn ich merke, welch ein Reichtum an Gerüchen und Gefühlen Gott uns zugedacht hat. Früher habe ich das gar nicht so deutlich gemerkt. Ich bin neugierig, welche Schönheiten das Älterwerden noch bringen wird. Gott ist das Leben schön. Damals auf dem Berg, der Jesu Thron war, ist es den Menschen gelungen, in Jesu Nähe das Glück des Lebens zu feiern. Kranke und Gesunde haben Gott gelobt. Die sogenannten Gesunden kommen in dieser kleinen Szene als Volksmenge vor. Die Volksmenge bringt ihre Kranken vor die Füße Jesu, sagt der Text. Die Volksmenge will damit sagen, die Kranken sind vor Gott die Vertreter und Vertreterin des Volkes, seine Repräsentanten vor Jesu Königsthron. Andere Könige haben ihre Minister und Volksdeputierten. Dieser König ist umgeben von Kranken, von Kindern, von Frauen. Von allen also, die nach der Gesundheitsideologie die Letzten sind, die anderen, die, die im Dunkel sind. Die Letzten werden in Jesu Nähe zu den Ersten. Diese wunderbare Erfahrung macht die Volksmenge glücklich. Sie loben Gott mit den Kranken gemeinsam. Die Begleiterinnen und Begleiter der Kranken sind in den Krankenheilungen Jesu immer sehr wichtig. Sie lassen die Kranken nicht allein. Sie bringen sie zu Jesu und sie teilen die Freude und das Glück, wenn die Kranken Gott wieder loben können. Zweitens, Gesundheitstheologie und Kreuzestheologie. Obwohl das Neue Testament diese wunderbaren Geschichten von der Solidarität Jesu mit Kranken und Kindern erzählt, hat das Christentum in seiner Geschichte und in seiner Gegenwart starken Anteil an der Unterdrückung von Kranken, Behinderten, Kindern, Frauen, Armen, eben allen, die nach der Gesundheitsideologie die anderen sind. Christliche Theologie der westlichen Welt macht in der Regel den gesunden, jungen, weißen Mann zum Gegenüber Gottes, was aber von den jungen und mittelalten, gesunden, weißen christlichen Männern meist nicht zugegeben wird. Die anderen sind für die Gesundheitstheologie und die Männertheologie Objekte von milden Gaben. Aber nur, wenn sie sich unterwürfig und dankbar verhalten. Sie sind Objekte von patriarchaler Fürsorge, einer Fürsorge, auf die ich pfeifen kann. Ach, was sind viele Kirchenmänner so frauenfreundlich. Und es ist doch nur das alte Almosendenken, Herrendenken. Milde Gaben für Behinderte, wir wissen schon, was gut ist für euch. Die Behinderten wollen mitreden bei der Theologie und Diakonie, aber nur, wenn sie sich anpassen. Und so wird dann auch über das Kreuz Christi geredet. In der herrschenden christlichen Kreuzestheologie erscheint Jesus als geduldiges Opferlamm, das gehorsam leidet und sich gehorsam schlachten lässt. Die Kreuzestheologie will den Leidenden und Unterdrückten dieser Welt sagen, Jesus sei euer Vorbild, leidet geduldig, opfert euch auf für andere. Aber Jesus ist in Wahrheit nicht als geduldiges Opferlamm gestorben, sondern weil er die Unterdrückung des jüdischen Volkes durch die Herren in Rom sichtbar gemacht hat und bekämpft hat. Er hat die Kranken geheilt und unter den Hungernden Solidarität ausgebreitet. Sein Tod verklärt kein Leiden. Sein Tod stellt Gott selbst neben die, die leiden und mit ihrer Krankheit leben müssen und als Kranke Gott loben wollen. Jesu Tod hat nicht Servilität ausgebreitet, sondern Befreiung. Befreiung zum Leben, Liebe zum Leben, Auferstehung mitten im Leiden, strahlendes Glück zerbrechlicher Leiber. Almosendenken, Denken von oben herab und Opfertheologie für die anderen, die im Leiden sind, das ist herrschende Theologie. Sie ist in der christlichen Theologie der westlichen Welt weit verbreitet und sie wird mit Machtmitteln verteidigt gegen aufbegehrende Behinderte und aufbegehrende Frauen. Dieser Theologie muss Kampf angesagt werden. Drittens, neue, alte Wege. Die Gesundheitstheologie stammt nicht aus dem Neuen Testament. Sie stammt aus der Herrschaftsgeschichte der christlichen Kirche und der westlichen Länder. Es gibt in unserer christlichen Tradition reiche Schätze, auf die wir zurückgreifen können, wenn wir nach neuen Wegen der Solidarität untereinander suchen. Das Neue Testament ist solch ein Schatz. Die Geschichten, die da über Jesus erzählt werden, sind trotz der herrschenden Gesundheitstheologie immer noch klar und eindeutig. Jesus erscheint in ihnen nicht als herrscherlicher Mann, der sich zu den Schwachen herablässt. Selbst wenn er als König auf dem Thron sitzt, ist er nicht oben, über den Menschen. Er ist stattdessen mitten zwischen den tanzenden Menschen. Er stellt gerechte Beziehungen her, ohne jede Asymmetrie. Er hört auf die syrophönizische Frau, die ihn kritisiert. Er hört auf die blutflüssige Frau, die nicht gewartet hat, ob er ihr Leiden sieht. Sie hat sich selbst seine Kraft geholt. Sie hat mit jener Kühnheit gehandelt, die ich auch schon oft bei Behinderten erlebt habe. Die sogenannten Gesunden finden diese Kühnheit lästig oder gar unverschämt. Jesus hat diese Kühnheit bestärkt und sich auch selbst von ihr in Frage stellen lassen. Diese Kühnheit ist lernbar und Jesu Solidarität ist auch erlernbar. Es gibt nicht nur das Neue Testament, an das wir anknüpfen können, wenn wir neue Wege heraus aus dem Dualismus der Gesundheitstheologie suchen. Es gibt auch praktische Handlungstraditionen in der Geschichte und Gegenwart des Christentums. Als meine Mutter im Sterben lag, habe ich an ihrem Leibe und an meinem Leibe erfahren, was es bedeutet, wenn eine Kranke gepflegt wird, als sei sie der Christus selbst. Eine katholische Nonne hat die Menschenwürde meiner sterbenden Mutter behutsam gepflegt, mit ihr ganz ernst gesprochen, obwohl nach menschlicher Vorstellung meine Mutter nichts mehr verstehen konnte. Sie hat Wasser und Luft zu Wohltaten für meine Mutter gemacht. Ich spürte, dass meine Mutter diese Wohltat empfand. Wie viele Nonnen und Diakonissen, wie viele christliche Frauen haben im Laufe der Jahrhunderte Menschen so gepflegt, als pflegten sie den Leib des Christus und des Menschensohnes? Natürlich ist diese ehrenwerte Tradition christlicher Praxis dadurch belastet, dass sie Frauen in die Rolle der Pflegerinnen festlegt. Sie ist weiterhin dadurch belastet, dass Frauen innerhalb ihrer eigenen Unterdrückung auch Methoden entwickelt haben, wie sie ihre Pfleglinge und Schwestern ihrerseits unterdrücken. Ich kenne viele Klagen über die Schikanen von Diakonissen, unter denen Kranke gelitten haben. Doch diese Tradition hat ihre guten Seiten, sie sollten nicht unterschätzt werden. Ich kann diese Tradition insbesondere christlichen Männern sehr empfehlen. Diese Praxis, die auf die Menschenwürde der Schwachen achtet, fängt im Alltag an. Sie stärkt die Schwachen, sie lässt sie nicht mehr schwach sein, ohnmächtig gegenüber den sogenannten Normalen und Gesunden. Ich möchte von einer Erfahrung berichten, die ich mit der guten Seite christlicher Nächstenliebe gemacht habe. Ich habe in meinen jungen Jahren meinen ersten Mann durch Krebs verloren. Wir waren nicht im juristischen Sinne verheiratet, sondern verlobt, wie es damals üblich war, als er wieder einmal für lange Wochen im Krankenhaus lag. Ein Männerkrankensaal mit 8 Betten. Wir sahen uns nur in diesem Saal, manchmal konnten wir ein paar Schritte über den Flur laufen, aber auch dort waren wir nicht allein. Es kam Weihnachten im Männerkrankensaal. Wir wussten beide, es würde das letzte gemeinsame Weihnachten sein. Die Stationsschwester wusste es auch. Sie hatte auf der Station ein winziges Zimmer, in dem sie wohnte. Ein Bett als Sofa zurechtgemacht, ein schmaler Schrank, ein kleiner Tisch vor dem Bett. Als der Stationschristbaum angezündet wurde, kam sie und führte uns in ihr Zimmer, das über und über mit Kerzen geschmückt war. Selbst auf dem Schrank standen noch Kerzen. Sie ließ uns allein in ihrem Zimmer. Nach damaliger Moralvorstellung, die sie sicher auch geteilt hat, war das unmöglich. Wir waren ja nur verlobt. Ich bin dieser Frau immer noch dankbar. Ich werde sie nicht vergessen. Herrschende Theologie bekämpfen und an die guten alten Traditionen, die es im Christentum auch gibt, anknüpfen. So öffnen sich neue Wege zu Kühnheit und Solidarität. Es gibt auch viele gute sozialistische Traditionen, an die wir anknüpfen können, die nicht im großen Sieg des Kapitalismus über den armseligen und misslungenen und vielfach stalinistischen Ostblocksozialismus hinweggefegt werden sollten. Dazu gehört zum Beispiel eine klare Analyse der Herrschaftsverhältnisse. Es lässt sich immer noch Entscheidendes von Karl Marx lernen. Auch das Wort Solidarität stammt aus dieser Tradition. Ich sehe heute dort Ansätze für einen Weg zur Gerechtigkeit, wo Menschen sich zusammentun und Solidaritätsarbeit tun. Das Elend der Menschen hat weltweit katastrophale Ausmaße. Das Elend von Menschen in unserem eigenen Land hat ebenfalls größere Ausmaße, als wir oft denken. Solidaritätsarbeit bedeutet, sich von dem Meer an Leiden nicht entmutigen zu lassen. Es ist möglich, mit einem kleinen Schöpflöffel dieses Meer zu verkleinern und leer zu schöpfen, wenn wir auf den einzelnen Tropfen achten. Unsere Arme haben eine geringe Reichweite, aber es kommt auf sie an, daran, was in der Reichweite unserer Arme an Solidarität gelebt wird. Der Mut und die Kühnheit, die wir für die Gerechtigkeit unter uns brauchen, der wächst von selbst. Just by doing it. Der Mut und die Kühnheit wächst auch in der Erinnerung an Jesus. Er saß als König der Kinder und Helfer der Kranken auf dem Berg. Die Erinnerung an ihn ist unsere Vision.